Neue Kapitel, der Podcast für die Buchbranche vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Hier sprechen wir über Themen, die alle drei Sparten der Branche jetzt und in Zukunft beschäftigen. Die heutige Folge hostet Martina Stehmann. Sie ist die hauptamtliche Leiterin des Ressorts Nachhaltigkeit im Börsenverein. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe HörerInnen, zu einer neuen Folge unseres Podcasts und freue mich sehr, heute Ihr Host sein zu dürfen. In unserer heutigen Folge geht es um Nachhaltigkeit in der Buchbranche. Wir fragen danach, was es heißt, die nachhaltige Transformation täglich voranzutreiben, wo die Branche in Nachhaltigkeitsfragen steht und was wir brauchen, um aktuelle Hürden gemeinsam abzubauen, von Branchenteilnehmern und der Politik. Dafür bin ich heute zu Gast in München und spreche mit Mariam Ennasa. Sie ist Head of Sustainability in der Penguin Random House Verlagsgruppe und Sprecherin der IG Nachhaltigkeit bei uns im Börsenverein. Damit bist du die perfekte Gesprächspartnerin für dieses Thema, liebe Mariam. Schön, dass wir uns heute sprechen.
Hallo, liebe Martina. Freut mich sehr, heute zu Gast zu sein.
Mariam, du bist gelernte Verlagsbuchhändlerin und seit 16 Jahren in der Herstellung tätig. Erzähl uns doch mal, wie kam es dazu, dass du dich mit Nachhaltigkeitsfragen befasst hast und heute Head of Sustainability der Penguin Random House Verlagsgruppe bist?
Ja, also wie du schon sagst, ich bin gelernte Verlagsbuchhändlerin, habe aber immer in der Herstellung gearbeitet und das war auch wirklich mein Traumberuf. Habe immer sehr gerne Buchprojekte umgesetzt, habe aber dann mit der Zeit festgestellt, dass mir was fehlt und habe mich parallel privat vor allem auch viel mit ökologischen Themen auseinandergesetzt und habe festgestellt, ich würde ganz gerne mehr in diese Richtung gehen und habe dann sehr gezielt dann auch noch eine Weiterbildung gemacht als betriebliche Umweltökonomin und habe darüber aber auch hier im Haus gesprochen mit meiner Vorgesetzten Barbara Scheuer und haben festgestellt, ja, dieses Thema wird auch für uns als Verlagshaus immer relevanter und immer wichtiger. Und so bin ich sukzessive in diesem Bereich, kann man schon sagen, eingetaucht und immer mehr weiter ausgebaut über die letzten Jahre. Und bis es zu dem jetzigen Zeitpunkt sozusagen soweit ist, dass wir die Nachhaltigkeitsabteilung sozusagen mit mir als Persona jetzt auch Vollzeit besetzt haben. Und in der Zeit hat sich ja auch sehr viel getan in der Welt. Also es sind immer mehr Regularien und es ist auch natürlich auch zu beobachten gewesen, wenn man sich sozusagen mal weltpolitisch umschaut, wie dringend und wie wichtig das Thema ist, haben wir einfach auch gesehen, nee, es braucht hier jemanden auch im Haus, der sich da federführend drum kümmert und auch gemeinsam in Abstimmung natürlich mit den anderen Verlagseinheiten das Thema hier intern vorantreibt.
Heute gehören in deinen Verantwortungsbereich Nachhaltigkeitsanalysen und Berichtsmanagement. Das heißt also die Verantwortung für die operative Erfüllung von Berichts- und Dokumentationspflichten, von Lebenszyklusanalysen und Carbon-Footprint-Berechnungen und von Kennzahlenermittlungen. Außerdem für die Umsetzung konzernweiter Klimaschutzvorgaben und ESG-Reporting-Anforderungen. Außerdem liegt in deiner Verantwortung die strategische Weiterentwicklung nachhaltiger Beschaffungsprozesse, die Überwachung und Umsetzung relevanter regulatorischer Vorgaben, insbesondere CSRD, EUDR und GPSR, sowie kontinuierliche Analyse und Bewertung gesetzlicher und politischer Rahmenbedingungen. Wow, das ist eine ganze Menge. Meine Frage an dich ist, was glaubst du, ist neben der fachlichen Expertise entscheidend für die Akzeptanz dieser zentralen Stelle im Unternehmen?
Ja, wenn man das so hört, wie du es vorliest, klingt es wirklich ganz schön viel. Und jetzt muss man aber vorwegschicken, das passierte ja bei uns im Haus nicht alles auf einmal und auch nicht in der Intensität, sondern sukzessive haben wir angefangen zu schauen, wo sind eigentlich erstmal so die relevanten Bereiche, wo können wir möglichst niederschwellig anfangen. Und ganz entscheidend war vor allem zu Beginn, wie wir gestartet sind, dass wir vor allem ins Haus hinein kommunizieren. Also dass wir angefangen haben, in der Herstellungsabteilung erstmal die eigenen MitarbeiterInnen mitzunehmen, sie zu sensibilisieren für das Thema, Workshops und Vorträge angeboten haben, dass sie überhaupt mal einfach einen größeren größeres Verständnis dafür entwickeln und einfach auch verstehen, inwieweit das auch mit ihrer eigenen Arbeit überhaupt zu tun hat. Und dabei ist natürlich ein gewisses Maß an Empathie und Einfühlungsvermögen, aber auch das Verständnis für die Arbeitsbereiche anderer Abteilungen notwendig. Und das steht ganz am Anfang, bevor man überhaupt anfängt, sozusagen mit dem erhobenen Zeigefinger, mit irgendwelchen Gesetzen, Regularien und strikten Vorgaben zu arbeiten. Da erreicht man eigentlich nicht so viel, weil dann wird es als Zwang und Druck wahrgenommen. Und das ist genau das Gegenteil. Wir setzen auf Freiwilligkeit, natürlich innerhalb eines vorgegebenen Rahmens. Aber das Schönste eigentlich ist auch immer, wenn ich dann angeschrieben oder angerufen werde von Kolleginnen und die mich tatsächlich fragen, du Mariam, ich habe dieses und jedes Projekt, oder der Kunde fragt danach, was können wir denn da machen, wenn wir es irgendwie, sag ich mal, nach ökologischen Aspekten so gut wie möglich umsetzen möchten. Und da merkt man dann einfach, okay, das ist angekommen, die wissen, es gibt verschiedene Wege, wie man nach Rom kommt sozusagen, und einfach auch wissen, es gibt Handlungs- und Entscheidungsoptionen, und das ist eigentlich das Wichtigste ganz zu Beginn. Und dann folgt natürlich eine ganze Batterie an entweder Vorgaben, die dann durch den Konzern oder beziehungsweise durch die Unternehmensstruktur gegeben sind, dass wir halt berichtspflichtig sind, dass es natürlich gesetzliche Vorgaben gibt, die erfüllt werden müssen. Aber das sind dann eher die Themen, die wir dann, die ich gemeinsam sozusagen mit den entsprechenden Kolleginnen auf Konzernebene bearbeite und oder eben mit meiner Vorgesetzten. Und der andere Teil ist halt eben, wie wir direkt mit den Abteilungen hier im Haus zusammenarbeiten, eher auf informativer, aufklärerischer Ebene.
Du hast einmal gesagt, Mariam, ich bin verantwortlich für die Implementierung von Nachhaltigkeitsstrategien, aber ich bin nicht die Umweltpolizei. Was hast du damit gemeint und was kannst du anderen KollegInnen in der Branche mitgeben, die sich mit diesem oder in diesem Themenfeld bewegen?
Ja. Also es gibt immer so ganz nette Beispiele, wenn dann zum Beispiel am Morgen erzählt wird, ja, und wir waren im Urlaub und ja, Mariam, jetzt hör weg, weil wir sind dahin geflogen. Sag ich immer, ja, das ist auch gar nicht schlimm, dass du den Flieger besteigst. Ich bin ja nicht die Umweltpolizei, sondern es geht jetzt eben nicht darum, 100% immer alles richtig zu machen. Also mit dem Anspruch kann man nur scheitern, sondern ein gesundes Maß zu finden, und sich erstens mal darüber bewusst zu werden, okay, ich weiß, dass Fliegen nicht toll ist, aber dafür macht dann die Kollegin oder der Kollegin 5 andere Sachen total richtig, sage ich mal. Und bei der Umsetzung von Regularien insbesondere, da hat man ja ein sehr streng vorgegebenes Gerüst, innerhalb dessen man irgendwie Dinge entweder berichten muss, erheben muss oder umsetzen muss. Und das ist das eine. Das andere ist ja, sag ich mal, viel softer, dass man sagt, okay, es geht ja auch darum, die kleinen Dinge erstmal zu erkennen, die man selber umsetzen kann, bevor man irgendwie gleich in so ein Regelwerk verfällt. Und das kann, wie gesagt, wesentlich niederschwelliger sein. Und ich laufe jetzt nicht durchs Haus und maßregel die Leute, dass sie zu Hause bitte ihren Müll trennen sollen und dass sie auch bitte jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren sollen. Also ich glaube, das wissen Sie alle ganz gut selber, an welcher Stelle Sie, sage ich mal, etwas nachhaltiger unterwegs sind und wo nicht. Und to be honest, auch ich bin nicht in allen Lebensbereichen perfekt.
Wer ist das
Wenn
schon?
Das der Anspruch ist, dann machen wir was falsch, weil dann macht es auch keinen Spaß mehr.
Lass uns jetzt mal gemeinsam den Blick auf die größeren Zusammenhänge in unserer Branche werfen. Wo liegen denn die relevanten Hebel in unserer Lieferkette, in unserer Lieferketten? Und wie, und das ist immer die große Frage, die auch an uns gerichtet wird, wie gelingt denn nun eine echte Reduktion der CO2-Äquivalente?
Ja, das hat vor allem was mit der Herstellung zu tun. Und das ist vielleicht auch die Erklärung, warum der Bereich bei uns in der Herstellung entwachsen ist, sag ich mal. Denn ungefähr 80% der CO2-Emissionen, die bei uns im Verlag entstehen, und das wird bei anderen Verlagshäusern nicht wesentlich anders sein, liegt bei den Produkten. Und wenn man sich jetzt aufs Produkt konzentriert, dann sind davon wiederum der größte Anteil das Papier, als allererstes genannt, gefolgt dann vom Druck und als letztes der Transport. Und das sind so die drei Hebel, die üblicherweise auch aus einer Herstellungs- oder Einkaufsabteilung heraus gesteuert werden. Und das sind auch die relevanten Bereiche, wo man wirklich etwas erreichen kann, wenn es gezielt um CO2-Reduktion geht. Natürlich kann man auch was das Gebäude, in dem man seine Büros hat, etwas verändern. Natürlich auch, wie die Mitarbeiter in die Arbeit kommen, mit was für Glühbirnen ich in den Lampen habe und so weiter. Das ist auch alles richtig und auch das sollte man sich kritisch angucken und schauen, wo man da Verbesserungen erreichen kann. Aber das sind nicht die relevanten Hebel. Und ich habe schon den Eindruck, dass es inzwischen auch in der Branche bekannt ist, dass so Papier, Druck und Transport, dass das am wichtigsten ist. Und zum Glück wissen das sowohl die Papiermühlen als auch die Druckerei inzwischen. Das heißt, wenn man mit solchen Themen und Anfragen dann auf die zukommt, rennt man da meistens dann schon relativ offene Türen ein.
Wo hast du denn bisher in deinem eigenen Wirkungskreis die größten Hebel für mehr Nachhaltigkeit und für eine bessere ökologische Auswirkung bei euch im Haus im Rahmen deiner Arbeit erlebt?
Da komme ich tatsächlich gleich wieder aufs Papier zu sprechen. Damit die Hausaufgaben, die man tatsächlich machen muss, ist sehr kritisch nochmal seine komplette Lieferkette anzugucken. Und es war richtig viel Arbeit die letzten Jahre. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Einzelgespräche geführt, sowohl mit den Papiermühlen als auch mit unseren Druckdienstleistern, haben ihnen gesagt, wo wir hinwollen, was unser Klimaziel ist und mit ihnen darüber gesprochen, wie sie denn als unser Geschäftspartner auch dabei ein Teil dessen werden können und muss auch sagen, das sind immer sehr partnerschaftliche und wertschätzende Gespräche und es gab verschiedene Maßnahmen. Zum einen haben wir erstmal sehr viele Daten erhoben. Also wir haben geguckt, in welchem Papier steckt eigentlich wie viel CO2. Um dann zu sehen, welche Alternativen gibt es auf dem Markt, die, sag ich mal, von Qualität und auch den Einkaufspreis natürlich, dem irgendwie gleich steht oder ja vergleichbar ist. Um dann zu schauen, okay, und was können wir denn da konkret verändern? Also direkt tatsächlich in unserem Einkaufsverhalten, welche Papiere legen wir uns auf Lager? Und auch, was können wir vielleicht auch an Papierqualitäten verändern? Also Stichwort ist Grammatur. Wir sind einfach insgesamt mit den Grammaturen runtergegangen, wo man früher vielleicht dazu geneigt hat, Bücher aufzublasen, weil sie, damit sie möglichst dick aussehen. Davon ist man inzwischen abgerückt. Das ist, glaube ich, auch insgesamt im Handel zu beobachten, dass die Bücher eher schmaler geworden sind. Und das liegt nicht daran, dass die Autoren weniger schreiben, sondern einfach, dass die Grammaturen nach unten gegangen sind. Und das sind schon kleine Effekte. Und da muss man auch sagen, Nachhaltigkeit ist ja nur ein Aspekt, der ja auch eine Kostenreduktion meistens mitbringt. Und da ist ein ganz wichtiger Fokus natürlich drauf, also Nachhaltigkeit nicht im Sinne von La pour La zu betreiben, sondern wir alle erleben in der Branche auch einen massiven Kostendruck und Kostensteigerungen und dem muss man ja auch irgendwo entgegenkommen und ich finde, das ist ein guter Ansatz, da beide Dinge sehr gut zusammenzudenken und entsprechende Lieferketten auch umzubauen. Und genauso ist es am Ende mit den Druckdienstleistern, also sich kritisch anzugucken, wohin vergebe ich eigentlich welche Aufträge? Muss es denn Asien sein? Kann es nicht sogar Europa sein oder sogar einfach hier in Deutschland? Das ist das eine. Und Standardisierung natürlich, also Formate möglichst zu standardisieren. Und das ist ein Nutzen auf beiden Seiten. Sowohl die Druckereien sagen, naja, also große Verschnitt und Mengen sind nicht nachhaltig und auch nicht wirtschaftlich. Und zwar sowohl für die Druckerei als auch für die Verlage selber. Und das ist auch ein weiterer großer Hebel. Und dann Dinge wie natürlich Veredelungen. Das ist natürlich gemessen, jetzt sage ich mal, am einzelnen Buch, also reden wir jetzt von Spotlack oder von irgendwelchen Spezialfolien, macht es natürlich gemessen am Gesamtfußabdruck eines Buches nicht wahnsinnig viel aus. Allerdings darf man ja auch nicht die Recyclingfähigkeit außer Acht lassen. Darum gibt es natürlich auch. Je weniger, sag ich mal, Fremdmaterial ich ans Buch hineinbringe, desto weniger muss ich später auch wieder rauslösen, wenn mein Ziel es ist, dass ich möglichst recyclingsfähige Produkte herstelle und so mit so wenig Ressourceneinsatz wie möglich. Also auch da zu sagen, nicht mit dem Gießkannenprinzip vorzugehen und zu sagen, jedes Buch kriegt pauschal irgendeine Veredelung, ist ja auch, wie gesagt, aus Kostengründen nicht unbedingt immer sinnvoll, so vorzugehen, sondern auch zu überlegen, okay, wann macht es Sinn? Wann ist es auch wirklich, sag ich mal, ein notwendig, sage ich mal, gerade, also ich spreche jetzt ganz gezielt zum Beispiel auf den Bereich New Ordered an, da wissen wir, die Zielgruppe findet das toll. Und es ist auch mit ein großer Grund, warum die Zielgruppe zu dieser Art von Buch greift. Da macht es absolut Sinn. Und es gibt aber andere Bücher, da wäre das total, eigentlich wäre es dann ein falsches Packaging, wenn man so sagen möchte.
Zeigt ja tatsächlich auch, dass wenn alle an einem Strang ziehen und miteinander reden, man tatsächlich etwas verändern kann.
Ja.
Macht Mut, also, dieses Beispiel.
Ja, also und also, ich muss schon sagen, wenn wir diese Chancen nicht genutzt hätten, also wir hätten sie wahrscheinlich liegen gelassen. Also die Notwendigkeit, mit der kritischen Brille die Nachhaltigkeitsaspekte unserer Lieferkette anzuschauen, hat am Ende dazu geführt, dass wir in Summe emissionsärmer, effizienter und kostengünstiger fahren. Bei gleichzeitigen Kostensteigerungen, die natürlich insgesamt stattgefunden haben, aber das fängt es natürlich zum Teil auch auf. Also es ist in unserer Erfahrung auf jeden Fall ein Win-Win, sowohl ökologisch als auch ökonomisch.
Hoffentlich.
Und das ist hoffentlich auch der Anreiz, sich dem Thema zu widmen.
Und hoffentlich lassen sich noch mehr solcher Beispiele auch finden in unseren Lieferketten und Prozessen.
Ja.
Mariam, diese gewissenhafte Auswahl, von der du sprichst, setzt ja Wissen, Analyse voraus, Datenerhebung, wie du sagtest, aber auch Austausch von Erfahrungen und viele Gespräche. Nun hast du im internationalen Konzern die besondere Situation, dich innerhalb der Bertelsmann-Gruppe über Landesgrenzen und interkulturelle Differenzen hinaus über Marktvoraussetzungen vertrauensvoll austauschen zu können. Das haben nicht viele. Erzähl uns ein bisschen davon und welchen Vorteil siehst du darin und kannst du für deine Arbeit daraus ziehen?
Wir sitzen ja nicht nur in Deutschland. Penguin Random House ist ja ein internationales Verlagshaus. Unser Headquarter sitzt in New York, aber nicht nur da, also wirklich weltweit. Und wir haben ein globales Team, bestehend aus den Nachhaltigkeitsverantwortlichen aus den jeweiligen Länder-Territories und treffen uns mindestens einmal die Woche, um eben über unsere Landesgrenzen hinweg über die Themen zu sprechen, beziehungsweise auch konkrete Maßnahmen und Strategien zu entwickeln. Einfach deshalb, weil es Sinn macht, das größer zu denken, um auch größere Skalierungseffekte zu erzielen. Jetzt ist es so, dass die Gegebenheiten, je nachdem, auf welchem Kontinent man unterwegs ist oder welchem Land, auch ganz unterschiedlicher Art sind. Also wie dort auch, Energieversorgung in einem Land überhaupt funktioniert. Das ist natürlich in den USA vollkommen eine andere Nummer als in Europa. Das heißt, die haben auch ganz andere Voraussetzungen, Möglichkeiten als wir. Und gleichzeitig gibt es aber eine ganz große Schnittmenge, wo wir auch teilweise auf dieselben Druckdienstleister oder Papiermühlen zugreifen. Und bevor jetzt jeder einzeln losrennt und für sich selber versucht, sozusagen den Best Case irgendwie herauszuarbeiten, macht es an der Stelle total Sinn, da das Know-how zu bündeln, sich auszutauschen und sich auch gemeinsame Strategien noch zu einigen. Und man bekommt natürlich auch einen Einblick, wie es in anderen Häusern läuft. Im Sinne von, wie laufen denn deren Prozesse, was ich ja von Fremdverlagen in der Regel in der Detailtiefe ja nie erfahren würde. Und das ist natürlich der große Vorteil, dass wir einfach auch sehen, wie läuft es denn in anderen großen Verlagshäusern. Auch wenn wir alle im Kern dasselbe Label tragen und alle irgendwie zu Penguin Random House kommen, ist ja jeder für sich selbst und eigenständig organisiert und strukturiert. Und das bringt auf jeden Fall sehr große Diversität in Szenarien rein, die man mitbedenken kann. Und das ist eigentlich das Positive bei der ganzen Sache.
Ja, und genau diese Vernetzung, die du beschreibst, ist ja auch Teil deiner Aufgabe als Sprecherin der IG Nachhaltigkeit. Zusammen mit Claudia Bachhausen-Dewart, Senior Communication Managerin bei Thalia, und Jörg Paul, COO bei Libri, bildet ihr den SprecherInnenkreis der IG Nachhaltigkeit. Was kannst du uns über die Vision und Mission der IG, über eure Zielsetzungen und ihre Zielsetzungen sagen?
Die IG Nachhaltigkeit hat sich ja 2022 gegründet und da war ich auch schon dabei, aber als normales Gruppenmitglied. Und gerade zu Beginn, ging es vor allem darum, erstmal eine gewisse Struktur und die Themen für sich zu definieren und zu finden, die die Branche insgesamt umtreibt. Es gab verschiedene Arbeitsgruppen im Bereich Druck, Papier und Logistik. Da finden sich wieder die drei, der heilige Gral wieder. Und hat sich dann aber mit der Zeit ein bisschen gewandelt. Es geht vielmehr auch darum, die Mitglieder untereinander auch natürlich zu vernetzen, gegenseitig diesen Informationsaustausch auch sicherzustellen und Know-how zu vermitteln. Also durch unterschiedliche Formate, indem wir meistens extern ExpertInnen einladen, entweder im sogenannten Online-Lunch oder die IG fragt nach. Versuchen wir im Bereich eben Papier oder Druck oder De-Inking, es kann eine ganz breite Themenvielfalt sein, in Verlagshäusern das nötige Know-how mitzugeben, so dass sie für sich jeweils herausziehen können, was für ihr Haus relevant und wichtig ist und wo mögliche Ansatzpunkte auch für sie individuell bestehen.
Wie erlebst du denn diesen Austausch innerhalb der IG? Wir haben ja ganz unterschiedliche Unternehmensgrößen vertreten. Mhm. Wir haben unterschiedliche Unternehmenseinheiten, die durch ihre MitarbeiterInnen vertreten sind. In der Frage Nachhaltigkeit kommen ja alle mit einer gemeinsamen Vorstellung und Idee zusammen. Ist das ein Zusammenspiel, dass du vorwärtsgewandt beobachtest, dass du genießen kannst im Austausch? Beschreib mal ein bisschen die Atmosphäre innerhalb der IG.
Auf jeden Fall, ich würde schon sagen, also sehr, sehr partnerschaftlich. Und es ist ein sehr offener Austausch. Du hast es angesprochen, es sind sehr unterschiedliche Unternehmensgrößen und man muss ganz klar sagen, natürlich für so ein großes Haus, wie es unseres ist, eines ist, sind die Maßnahmen und die Möglichkeiten völlig andere für einen kleinen oder mittelständischen Verlag. Das ist ehrlicherweise auch so ein bisschen die Aufgabe der größeren Häuser, da auch entsprechende, sag ich mal, Trampelpfade schon vorzugeben, von denen auch die kleineren partizipieren können. Und deswegen ist auch dieser Wissensaustausch so wichtig. Und ich habe das Gefühl, es ist eine große Neugier da und auch, ja, es wird auch aktiv eingefordert. Es werden sehr gezielte Fragen gestellt und es wird ja auch um konkrete Hilfestellung gebeten. Und das ist eine der Kernaufgaben natürlich der IG Nachhaltigkeit, da möglichst viel Orientierung zu bieten, auch in Form von Leitfäden und Handlungsempfehlungen ist das eine, aber natürlich findet im Background auch ganz viel anderes statt, was die IG Nachhaltigkeit macht und da geht es halt eher mehr so um Regulatorik und Gesetzgebung, wo es vor allem darum geht, entsprechende Rahmenbedingungen insgesamt für eine Branche zu etablieren, also ein Branchenstandard, der für alle Mitglieder des Börsenvereins oder beziehungsweise der IG Nachhaltigkeit irgendwie tragfähig ist.
Mariam, du bist jetzt seit einem Jahr im Amt als Sprecherin und konntest in dieser Zeit auch hinter die Kulissen der Verbandsarbeit schauen. Mhm. Was hat dich denn an dieser Zusammenarbeit am meisten überrascht?
Definitiv die politische Arbeit. Also mir war nicht klar, dass der Verband buchstäblich die Brücke ist zwischen Politik und Industrie. Wie viel politische Arbeit da drin steckt, das finde ich, also war sehr überraschend zum einen, aber auch tatsächlich ein sehr, sehr spannender Aspekt, dass man einfach Einblicke darin bekommt, wie wird eigentlich Politik gemacht, wie kommt man denn eigentlich auch zu einer gemeinsamen Antwort, wenn es darum geht, gesetzliche Vorgaben und Regularien dann tatsächlich umzusetzen. Es ist ein Ringen, es ist auch keine einfache Arbeit, muss ich sagen, aber sie macht mir persönlich sehr viel Spaß. Was eben im Hintergrund stattfindet. Das heißt, es ist oftmals für die Mitglieder gar nicht so nachvollziehbar, wie viel Arbeit dann noch dran hängt. Das sage ich jetzt nicht, um mich zu beschweren, sondern also ich mag dieses Ehrenamt sehr. Also das würde ich sagen, ist definitiv die überraschendste Erkenntnis gewesen, als ich mit dem Amt begonnen habe.
Und in diesem Zusammenhang hat uns natürlich die EUDR im letzten Jahr
eiskalt erwischt. Naja, eiskalt stimmt nicht. Aber sie hat uns in einer Intensität auf jeden Fall gefordert, glaube ich, was selten vergleichbar war, also die EUD. Und es ist ja auch immer noch nicht abgeschlossen, muss man dazu sagen. Es ist ja ein ongoing Projekt. Aber da muss man sagen, war die Zusammenarbeit ja auch am allerintensivsten, vor allem mit den Interessensvertretungen in Berlin und
in Brüssel.
Und in Brüssel, genau. Und muss aber auch sagen, dass der Verband dann ja auch mit anderen Verbänden sehr eng auch in der Sache zusammenarbeitet. Und auch mal ein Lob sozusagen an unsere politischen Vertreter da auch aussprechen, dass wir inzwischen gute Kontakte auch in die jeweiligen Ministerien haben und da uns regelmäßig auch zu Gesprächsrunden treffen und ganz konkret auch über die Umsetzung einer EUDR dort sprechen und diskutieren. Und dass wir, das ist ja auch ein ganz großer Teil der Arbeit, das ist Vertrauensarbeit am Ende. Und ohne die geht es nichts, ohne die erreicht der Verband auch nichts für seine Mitglieder. Und da bedarf es natürlich erstens mal ein gewisses Know-how, wie man sich auf dem politischen Parkett natürlich bewegt. Auf der anderen Seite auch nötiges Fingerspitzengefühl und einen sehr langen Atem.
Den du und das Team bewiesen habt.
Ja.
Mariam, nun gäbe es ja dieses Zusammenspiel von Brancheninteressen und deren Vertretung gar nicht ohne das ehrenamtliche Engagement vieler Mitarbeitenden aus Handel, Verlagen und Logistik. Was ziehst du aus deiner Arbeit im Ehrenamt?
Vor allem den breiteren Blick auf die Branche. Was ich zwar im Austausch habe mit meinen Kollegen in anderen Ländern, das fehlt mir natürlich dann eigentlich so ein bisschen hier in Deutschland. Und dadurch, dass ich mit so einer Vielzahl an Verlagen spreche oder beziehungsweise mit deren Vertretern spreche, wir uns austauschen, ich Einblicke bekomme, wie die arbeiten. Das muss ich sagen, das ist ein wahnsinniger Mehrwert und ist auch schön auch zu sehen, weil man eine viel bessere Kenntnis darüber eigentlich bekommt, wie die Branche funktioniert und vor allem auch, wie sie sich verändert. Also sie verändert sich ja fortlaufend und das bietet einem schon auch die Möglichkeit, sehr, sehr nah dran zu sein. Das ist, finde ich persönlich, das Schönste eigentlich auch.
Gerade
der Austausch und Teil dieser Veränderung sein zu können.
Gerade im Bereich Logistik haben wir ja auch eine sehr aktive und umtriebige Arbeitsgruppe Logistik, die auch an ihren Themenfeldern arbeitet.
Das federführend in der Hand hat.
So ist es. Genau. Mariam, kannst du uns HörerInnen einmal nochmal alle mitnehmen und uns erläutern, welche Hürden es aus deiner Sicht aktuell immer noch bei der nachhaltigen Transformation der Buchbranche gibt und was es braucht, um diese Hürden abzubauen?
Ich glaube, da würde mir jeder zustimmen, dass die größten Hürden tatsächlich die gesetzliche Regularien und Gesetze sind. Also das treibt viele sehr um, einfach weil es kapazitäre Probleme gibt in den einzelnen Häusern. Also im Sinne von Zeit, auch im Sinne von Personal und natürlich auch finanziell. Und das ist so, sag ich mal, Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite braucht es diese Regularien und diese gesetzlichen Vorgaben, um überhaupt ein gewisses Maß an nachhaltiger Transformation und Transparenz vor allem zu sicherzustellen. Auf der anderen Seite bremst es aber auch so ein bisschen die Innovationsfähigkeit, weil, sage ich mal so, die Zeit, die darauf verschwendet wird, diesen gesetzlichen Regulierungen nachzukommen, wäre vielleicht an anderer Stelle besser investiert. Und da, glaube ich, ist immer noch die größte Hürde. Und ich glaube, dass jetzt, wir werden sehen, wie es mit der neuen Regierung ist. Es wurde auf jeden Fall ein großes Maßnahmenpaket verabschiedet, was die Bürokratisierung oder Entbürokratisierung angeht. Also da kann ich mich ehrlicherweise auch nur dafür aussprechen, weil ich bin der Meinung, ja, wir brauchen ein Regelwerk, um eine Vergleichbarkeit und Transparenz irgendwie zu gewährleisten und um auch die Leute zu bewegen, ja, auf der einen Seite, aber es kann nicht dazu führen oder darf auch nicht dazu führen, dass man sozusagen zum Tagesgeschäft nicht mehr kommt, weil das ist eben auch etwas, und man darf nicht vergessen, wir reden hier ganz viel über die ökologische Nachhaltigkeit, aber Verlage erfüllen natürlich auch noch einen anderen Zweck und es ist vor allem im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit und unsere Kernaufgabe ist es vor allem sicherzustellen, dass es weiterhin das Buch gibt, insbesondere das gedruckte Buch gibt und mit all den anderen Aspekten Wissen und zur Verfügung zu stellen, ja, und Bildung und Meinungsbildung vor allem zu ermöglichen. Und das ist auch eine Kernaufgabe von Verlagen und die sollte man auch im Blick behalten. Das darf nicht sozusagen hinten überfallen, um bestimmte Regularien zu erfüllen.
Das ist ja auch ein Teil der Nachhaltigkeit, die soziale Komponente der Nachhaltigkeit und wesentliche SDGs. Wenn man bedenkt, dass es auch kleine Häuser gibt, die dem personell gar nicht gewachsen können, kommt da nochmal eine zusätzliche Komponente rein, die problematisch ist. Mariam, was wir immer wieder gefragt werden in unserer Arbeit, was raten wir als IG Nachhaltigkeit, Buchhandel und Verlagen, die das Thema Nachhaltigkeit noch nicht angepackt haben?
Ich sage immer, klein anfangen und sich nicht davor scheuen, was falsch zu machen. Also du hast ja vorhin gesagt mit der Umweltpolizei. Ich glaube, es ist der denkbar schlechteste Weg, um daran zu gehen. Das ist wie, wenn man kleinen Kindern permanent sagt, jetzt räum doch mal dein Zimmer auf. Also jeder, der Kinder hat, weiß, es passiert nicht. Und genauso ist es mit der Nachhaltigkeit. Und vor allem dieses, ich kann es ja nur falsch machen, führt ja oft dazu, dass man gar nicht erst anfängt. Und ich sage immer, der große Wurf, das gelingt keinem Haus, egal wie groß oder klein von Anfang an. Es geht einfach erstmal nur darum, und wenn dann nur ganz niederschwellig anzufangen, im Klein-Klein und im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und dann führt eins zum anderen in der Regel. Und auf dem Weg werden auch Dinge falsch gemacht. Aber das ist nicht weiter schlimm, solange man dazu offen bleibt und dann irgendwie nachjustiert. Also das wäre auf jeden Fall mein dringender Rat. Fangt an, fangt im Kleinen an und im Rahmen eurer Möglichkeiten und scheut euch nicht davor, vielleicht auch mal einen Schritt wieder zurückzugehen. Das gehört dazu. Das ist ja auch kein in sich geschlossener Prozess, der dann einfach irgendwann vorbei ist. Und es gibt dazu auch keine Blaupause, die man über alle drüberlegen kann und sagen, so macht ihr es und nur so ist es richtig. Ich glaube, davon muss man sich so ein bisschen befreien.
Du hast mal gesagt, bevor man nichts macht, weil man denkt, man ist zu klein,
genau,
sollte man lieber klein anfangen.
Ganz
und das hat ja auch was mit der eigenen Haltung und den eigenen Werten zu tun.
Genau, die kommt eigentlich, bevor man überhaupt irgendeine Maßnahme umsetzt. So erstmal für sich selber zu erkennen, ja, das ist wichtig und das ist notwendig. Und ich habe einen tieferen Grund oder einen höheren Grund dessen, auch dem zu folgen. Und zwar nicht nur eben, um es dem Gesetzgeber recht zu machen, sondern vielleicht, weil man ja auch selber ein ureigenes Interesse daran hat, dass wir auch noch weiterhin in einer lebenswerten Welt und einer zukunftsfähigen Welt vor allem leben. Und das sollte ganz am Anfang stehen. Die eigene Haltung und die Werte zum Thema Nachhaltigkeit und Umwelt.
Ja, für mich hat das auch was mit der eigenen Intuition zu tun. Ne? Das intuitive Herangehen an das Leben und die eigene Arbeit und das große Ganze im Blick zu behalten. Liebe Mariam, ich würde dir gerne noch abschließend eine persönliche Frage stellen. Kannst du deinen Purpose benennen? Das kannst du sicher. Den Grund, für den du aufstehst und woran du denkst, wenn du morgens deinen ersten Kaffee trinkst und den Tag vor dir aufzeichnest.
Ja, das kann ich. Und da erwischst du mich sozusagen auf kaltem Fuße. Sagt man das so?
Ja, ich glaube.
das Ask for Why. Jeder, der Simon Sinek kennt, kennt die Frage Ask for Why. Und ich habe im Zuge der Vorbereitungen für eine andere Keynote, bin ich ja buchstäblich in eine Sinnkrise gerutscht, weil ich mir das eigene Why einige Tage lang nicht mehr beantworten konnte. Und dann ist vor 2 Wochen ein Artikel erschienen in der Zeit. Einige haben es vielleicht auch gelesen und es ging eben in dem Artikel darum, wie einer Nation eine der wichtigsten Kernkompetenzen abhanden kommt, und zwar das Lesen. Darum geht es im Kern darum eben, dass Kinder und Jugendliche oder Studierende halt immer mehr die Fähigkeit verlieren, vertieft zu lesen, Texte dann auch komplex zu durchdenken, zu reflektieren und daraus dann eben auch eine kritische Meinung zu entwickeln. Und das ist eigentlich, wenn man den Text so durchliest, denkt man sich, niederschmetternd, keine gute Zukunftsaussichten für uns. Was da aber auch steht in dem Text immer wieder, und das finde ich eigentlich die wichtigste und schönste Botschaft, ist, dass das Lesen auf Papier dem digitalen Medium weitaus überlegen ist, weil aus lesepsychologischer Sicht einfach das Gehirn und das Auge Texte auf gedrucktem Papier anders wahrnimmt. Und Das ist doch, finde ich, die schönste Liebeserklärung für das gedruckte Buch. Und das ist auch unser Mantra, muss man sagen, bei uns im Verlagshaus. Also wir glauben an das gedruckte Buch und es hat absolut seine Daseinsberechtigung. Bei allen digitalen Parallelwelten, die entstehen, wir haben ja auch E-Books, ja, aber das gedruckte Buch bietet dann doch einfach eine andere Möglichkeit des Lesens und hat auch einen großen Einfluss auf ja eine gesunde, kritische und freiheitlich denkende Demokratie. Und deswegen muss ich sagen, das ist mein Purpose, zu sagen, ich sorge dafür, dass es das gedruckte Buch auch in Zukunft geben kann, weil wir Voraussetzungen schaffen oder Grundlagen schaffen, die unsere Umwelt und vor allem unsere wichtigste Ressource, das ist Holz, eine gute oder bessere Möglichkeit hat oder Chance hat, weiter zu bestehen, damit wir auch weiterhin gedruckte Bücher genießen können.
Wunderschön.
Vielen Dank.
Mariam, es gibt ein Thema, das wir beide für uns entdeckt haben im letzten halben Jahr im Rahmen unserer Zusammenarbeit. Und das ist letztlich auch die Macht des Contents für die Bewusstseinsschaffung und Hinführung zur Liebe zu unserem Planeten, sage ich jetzt mal ein bisschen überzogen. Und dieses Thema haben wir auch gesetzt im Juni auf unserem Jubiläumskongress, weil wir glauben, dass es ein ganz relevanter Hebel auch ist, wenn die Literatur uns für die Zusammenhänge unseres Ökosystems sensibilisiert.
Absolut, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Wir haben zwei ganz tolle Gästinnen eingeladen, Jasmin Schreiber, die kennt man auf jeden Fall als Autorin von Mariannengraben, und eine Professorin, Dr. Solveig Nitzke, die, finde ich, ein ganz spannendes Forschungsgebiet betreibt, und zwar inwieweit Erzählung und Ökologie zusammenhängen. Und ich freue mich schon sehr darauf, mit den beiden auf der Bühne über die tolle Welt der Ökologie innerhalb der Erzählung zu sprechen und was es für uns bereithält, neben dem Erkenntnisgewinn, dass man nur eine schöne Geschichte liest, sondern dass man darüber hinaus ganz unbemerkt auch ganz tiefe Einblicke und ein tieferes Verständnis für unsere ökologischen Zusammenhänge erlangen kann. Und ich lade auf jeden Fall alle ein.
Frühwarnsystemliteratur.
Frühwarnsystemliteratur, genau, auf dem neuen Kapitelkongress am 5. Juni, ich glaube 14:30 Uhr. Ungefähr. Das Programm, ist veröffentlicht, kann man online einsehen, dazu zu kommen und uns im Gespräch zuzuhören. Ich glaube, da gibt es einige Aha-Effekte. Zumindest hat sich das jetzt schon angedeutet in den Vorgesprächen.
Mariam, zuletzt noch eine Off-Topic-Frage, die wir all unseren Podcast-Gästen stellen wollen. Warum arbeitest du gerne in der Buchbranche?
Ich glaube, ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen angeteasert. Und ich glaube, der Zeitartikel, von dem ich vorhin gesprochen habe, trifft es sehr gut auf den Kopf. Ich habe einfach gemerkt, ich habe eine große Liebe zum Medium Buch. Und das ist auch der Grund, warum ich diesen Job beim Verlag mache und nicht in der Schraubenfabrik. Und ich finde es großartig, mit welchen tollen und spannenden Menschen ich hier zusammenarbeiten kann. Und wir alle eben die gemeinsame Liebe zum Buch. Das ist es tatsächlich. Also das muss ich sagen, ist mein Grund, warum ich auch ganz bewusst die Buchbranche gewählt habe.
Vielen Dank, liebe Mariam. Ich danke dir ganz herzlich für dieses schöne Gespräch. Vielen Dank.
Das war Neue Kapitel, der Podcast für die Buchbranche.